Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Der Knochenjob-Podcast ist zurück. Freudig im Februar, Dennis und Klaas. Zurück auf Osteopathie-Visite. Auf Visite waren Dennis und ich auch letztes Wochenende. Wir haben uns in Person gesehen, zusammen mit der sogenannten Grabscher-Gang. Ein paar Leute, die mit uns zusammen den Abschluss gemacht haben an der Osteopathie-Schule. Und alle paar Wochen, alle paar Monate treffen wir uns manchmal feuchtfröhlich, manchmal sehr seriös und bierernst. Und ich habe endlich den Whisky probieren können, in Empfang nehmen können, den Dennis mir aus Indien mitgebracht hat. Er war hervorragend. Leider ist er in Indien genauso teuer gewesen, wie wenn ich ihn hier in Deutschland im Internet bestellen würde. Das ist auch so ein Ding, worüber die Schotten sich auch fürchterlich aufregen, dass deren Whisky in deren eigenem Land viel, viel, viel teurer ist, als es hierzulande ist, weil die halt echt die Steuer da oben drauf haben. Im Vereinigten Königreich.
Yeah.
Ja. Genau. Es war ein unterhaltsamer Abend. Wir haben etwas fachlichen Austausch betrieben oder eigentlich ziemlich viel fachlichen Austausch, finde ich sogar. Dennoch ist es irgendwann ein bisschen unseriös geworden und ich bin zwar gut nach Hause gekommen, soweit ich weiß, ihr alle auch. Bei mir, hätte ich nicht ein bisschen aufgepasst, hätte ich vielleicht auch noch mit ein paar Blessuren nach Hause kommen können. Und wo wir vielleicht auf das Thema der heutigen Sendung mitkommen könnten, das Thema Narben. Nicht wahr, Dennis?
Auf jeden Fall. Bevor wir da einsteigen, musste ich nochmal sagen, ich fühlte mich gerade an diese Filmsequenz, ich glaube Pulp Fiction ist der Film, erinnert, wo der Soldat die Uhr des gefallenen Vaters an den Sohn weitergibt. Mhm. So ungefähr habe ich die 1 Liter Whiskyflasche aus Indien nach Europa für dich gebracht.
Nicht schlecht, ja.
Und
lassen wir offen, wie das so in dem Film war.
Beste Grüße ans Finanzamt. Wir haben auf jeden Fall nur seriösen Fachaustausch uns gegeben an diesem kommenden Wochenende. Deswegen hat auch einer von uns, glaube ich, den Bewirtungsbeleg mit nach Hause genommen und wird den dann gewinnbringend einreichen in der nächsten Steuererklärung. Auch das sind natürlich wichtige Infos und Details, die wir hier im Knochenjob-Podcast weitergeben. Man muss sich auch mal auf einen Kaffee treffen und einfach über ein bisschen Osteopathie reden und schon Richtig. Hast du den halben Kaffee wieder drin. Ja, Narben ist das Thema, dem wir uns widmen.
Ja.
Narben umgeben uns alle, mich persönlich auch, von Kopf bis Fuß. Wie sieht's bei dir aus? Bist du vernarbt, Klaas?
Ja, Narben machen interessant, habe ich mir sagen
lassen. Ja, ist richtig, ja. Ist richtig.
Genau.
Da stehen andere Menschen drauf, das habe ich auch schon gehört.
Ja, ich kann nicht im Detail über alle Narben, die ich habe, berichten, aber ich habe welche in der Hüftregion auf jeden Fall im weitesten Sinne. Ich habe natürlich im Gesicht auch die ein oder andere, eher kleinere, nicht so wilde. An den Händen vor allen Dingen, das kommt so aus der Kindheit, aus der Jugend, glaube ich, hauptsächlich.
Die berühmt-berüchtigte Muschelnarbe hast du doch an der Hand.
Die habe ich auch noch, stimmt, genau. Oh ja, hier ist sie. Ja.
Ich kenne deinen Körper besser als du.
Genau, ja, ich neige dazu, einiges zu vergessen und zu verdrängen auch.
Genau. Ich hab mehrere verschiedene Narben und da habe ich mir jetzt im Vorfeld nochmal Gedanken darüber gemacht. Ich bin schon mehrmals unter dem Messer gewesen als ehemaliger Fußballer und immer schon dünner Hering, bin ich immer zwischen den Gegenspielern in die Mangel genommen worden und habe mir das ein oder andere Mal gerissen in meiner Karriere. Das heißt, ich habe definitiv Arthroskopienarben in beiden Kniegelenken. Hm. Ich hatte mal ein Compartment-Syndrom im Oberschenkel, ganz seltene Einblutung.
Yep.
Der ist mir längs gespalten worden, da habe ich eine Narbe. Dann habe ich eine Laser-Tattoo-Entfernung hinter mir. Auch das hat Narben hinter sich gebracht. Auch da kommen wir später vielleicht nochmal auf einige Details von Helligkeiten und Narben zu sprechen. Dann bin ich durch eine stark akneverseuchte Pubertät gegangen und auch da ist die eine oder andere Narbe in meinem Gesicht
macht
zurückgeblieben. Nix. Ist so. Was soll ich drum herum reden? So sieht's nämlich aus. Und ja. Und eine Narbe habe ich am rechten Arm noch. Das war eine verrückte Geschichte. Da haben wir in der Schulzeit nebeneinander auf den Schultischen gesessen und in so einer 5-Minuten-Pause Quatsch gemacht, wie es halt immer so ist. Und mein Mitschüler Jan Philipp hatte eine feste Zahnspange und ich bin irgendwie geschubst worden und mit meinem Arm an seinem Gesicht vorbei und mit meinem Unterarm an seiner Zahnspange hängen geblieben. Und er hat mir so eine richtig tiefe Furche verpasst, die ich heute noch in zweifacher Schienenführung zu sehen habe.
Ja,
das wird Jan Philipp und mich immer verbinden, auf jeden Fall. Ich weiß noch, es hat gar nicht so doll geblutet, es tat aber höllisch weh und es war einfach mega tief. Und da nehme ich dann direkt doch schon mal diese Vorlage Volley und erkläre so ein bisschen was darüber, wie es eigentlich zu Narben kommt. Narben entstehen nämlich erst, wenn wir ungefähr die unterste von verschiedenen oberflächlichen Hautschichten mit verletzen und dann können wir damit rechnen, dass verschiedene Heilungsprozesse in Gang kommen, die dafür sorgen, dass wir hinterher eine sichtbare Veränderung auf der Haut haben. Viele oberflächliche Narben, so Schürfwunden oder kleine Kratzer oder dergleichen, die werden im Laufe des Austausches der äußeren Haut ja immer wieder von selber abgetragen. Wenn wir aber tiefer eindringen, dann haben wir ja eine Wundentwicklung erstmal und die wird in verschiedenen Phasen unterteilt. Das skaliere ich jetzt mal ganz grob kurz. Das heißt, wir haben erstmal die Verletzungsphase und in dieser Verletzungsphase tritt immer auch Material in den Körper und in die Wunde ein, das da nicht hingehört, sprich kleine Bakterien, irgendwelche Dreckskörperchen, Viren, Bakterien habe ich schon gesagt, irgendwelche Zellen und Trümmer und die will der Körper da nicht haben und deswegen fängt er in der sogenannten Exudationsphase an zu bluten. Dieses Blut ist das, was die Leute immer nicht sehen können. Das ist aber eigentlich der Anfang des Heilungsprozesses, weil der Körper sich von innen heraus wäscht und alles rausspült, was da nicht nied- und nagelfest ist. Das brauchen wir. Mhm. Wenn der Körper dann eine Narbe hat, die er selber in den Griff bekommt, wenn er jetzt nicht gerade wie Klaas an der U-Bahn mit Messern bedroht wird und droht, da irgendwie abgestochen zu werden, sondern vielleicht nur mit dem Unterarm an der Zahnspange entlang geht, kommt es nach dieser Heilungsphase zur sogenannten Vasokonstriktion. Das heißt, der Körper sagt, jetzt ist genug geblutet, wir haben genug gereinigt und die Blutgefäße verengen sich und die Strukturen ziehen sich so langsam zusammen, um dann später in der nächsten Granulationsphase so eine erste vorsichtige oberflächliche Neuhaut zu bilden sozusagen, also so ein Ersatzgewebe sagt man dazu, was aus aktiven Bindegewebszellen gebildet wird, sogenannten Fibroblasten. Das heißt, diese Wundränder finden sich im besten Fall wieder und es werden so Anker geworfen und man versucht sich wieder zu treffen und sich zusammen zu knoten und verbindet sich und es wird viel gebaut und viel umgebaut und wir haben dann sozusagen eine erste oberflächliche Narbe und im letzten abschließenden Prozess wird diese oberflächliche, noch sehr sensible Narbe dann so langsam umgebaut. Es wird immer härteres Epithelisierungsgewebe da eingezogen. Die Fibroblasten ziehen sich so langsam zurück und wir kriegen dann unsere endgültige unser endgültiges Narbengewebe, was dann aber noch immer nicht so geschmeidig und flexibel ist wie die eigentliche Haut. Und um da mal irgendwann wieder hinzukommen, dauert es bis zu 5 Jahren, bis diese Strukturen wieder so richtig gut durchblutet und vaskularisiert sind. Also sprich durchblutet, vaskularisiert ist das Gleiche. Das heißt, kleine Kapillärchen und Blutgefäßchen bilden sich wieder und die Narbe wird auch mit Melanin versorgt, die diese weiße Verfärbung so langsam wieder an diesen Hautton, der vorher da war, ist, anpasst. Sprich, wenn die Narbe noch relativ frisch ist, ist sie noch relativ hell und das liegt daran, dass diese Narbe noch nicht so gut mit den sonnenverarbeitenden Prozessen vertraut ist zum Beispiel oder mit dem Blut versorgt wird, was dann die normale Hautfärbung ergibt. Und wenn wir im Sommer mit so einer Narbe dann mal uns richtig unter die Sonne stellen und richtig verbrutzeln, dann merkt man, wenn man erfahrener Narbenträger ist, dass die Narbe sich dann so ein bisschen farblich anpasst. Und das wird dann im besten Fall im Laufe der Jahre und der mehr Blutgefäßdurchziehung immer normaler. Und wenn es normal läuft, hast du dann hinterher eine normale Narbe. Beziehungsweise ein Narbengewebe, was mehr oder weniger der Haut ähnelt. So, dann gibt's noch 1001 Einflussfaktor und da schauen wir uns heute mal ein bisschen mit um und vor allen Dingen schauen wir mal, ob die Osteopathie vielleicht einen Einfluss darauf haben kann, beziehungsweise wir Osteopathen nehmen ja immer für uns ein, dass Narben auch Störfelder ergeben können, die sich kettenartig durch den ganzen Körper ziehen und Probleme bereiten. Und da, lieber Klaas, hast du viel Erfahrung gesammelt und ich habe ein paar Erfahrungen gesammelt und das werfen wir heute mal in einen Topf.
Genau. Was man dazu sagen muss, ist, dass ja so eine Narbe, so eine Verletzung durch verschiedene Schichten hindurch ja auch mehr oder weniger eine personifizierte Verklebung ist. Also, dass verschiedene Schichten verletzt wurden und durch die ganzen Prozesse, die du eben angesprochen hast, verknödelt das Ganze ja und verhärtet sich und es ist halt eben nicht nur einfach von, sag ich mal, von oben nach unten fest, sondern auch die ganzen Gewebsschichten sorgen halt eben für eine veränderte Kraftweiterleitung. Wenn wir halt Narben haben innerhalb der Muskulatur, wie bei deinem Oberschenkel oder selbst bei den kleinen Arthroskopien-Narben, gibt es ja dann halt eben auch teilweise Probleme, die woanders stattfinden können. Ja, also nicht nur dort vor Ort, wo die Narbe ist, die Probleme machen kann, aber auch nicht machen muss. Also die meisten Narben oder die meisten Verletzungen heilen ja auch ohne großartige Probleme wieder ab. Aber es kann passieren, dass wir das halt eben auch ganz woanders merken werden. Und da ist es natürlich immer wieder Sache des Osteopathen, auf die Suche zu gehen und zu schauen, wo haben wir das Problem oder was für ein Problem haben wir und was für Narben haben wir vielleicht, die damit assoziiert sein könnten. Und eine der Sachen, womit ich quasi zum ersten Mal aufmerksam gemacht wurde oder wo ich das zum ersten Mal so richtig gut erlebt habe, weil ich nämlich selber einen Fail hatte, Patienten behandelt, Hüftschmerzen, bisschen dies, bisschen das gemacht, nicht so richtig gut, bei meinem Kollegen gewesen dann damals noch, das war mein erster Physiojob, und der hat die Kaiserschnittnarbe der Dame behandelt. Die war nämlich so 20 Jahre alt, die Kaiserschnittnarbe. Und diese Narbe konnte ausstrahlenden Schmerz in die Hüftregion, ins Bein ausüben. Mhm. Und das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, sodass ich vor allen Dingen immer wieder nach Kaiserschnittnarben gesucht und auch gefragt habe. Und die
bei beiden Geschlechtern, ja.
Bei beiden Geschlechtern ist vollkommen normal heutzutage. Und da immer wieder schaue, okay, wie fühlt sich die Narbe an? Ist die gut, verschieblich? Ist die sieht die gut aus, sieht die schlecht aus? Übrigens, eine sehr besondere Kaiserschnittnarbe, die ich vor kurzem erst gesehen habe, ist erster Kaiserschnitt in Kasachstan gemacht. Von oben nach unten, also vom Bauchnabel Richtung Symphyse. Mhm. Zweite Sektionnabel in Good Old Germany gemacht. Von links nach rechts, wie man das halt so kennt, ne? Sectio Caesarea. Und das heißt, die hatte halt so ein umgedrehtes Kreuz quasi auf dem Unterleib.
Alrighty, auch Satan.
Ja, yeah. Genau. Ja, interessant. Nun ja, und ich erinnere mich noch an einen Fall, den ich etwas später hatte. Das ist jetzt so, ich sag mal so 5, 6 Jahre her, der sehr stark mit Narben zu tun hatte. Das war so, ich habe behandelt Patienten vorher, gehe so aus dem Behandlungsraum aus, am Wartebereich vorbei und sehe so nächste Patientin dort sitzen und sag so Hallo. Aus dem Augenwinkel sehe ich, oh krass, die hat aber echt heftige Tattoos auf dem Unterarm. Das muss ich mir mal angucken, das sieht ja richtig cool aus. Aber nur so aus dem Augenwinkel, ne? Und dann Aufenthaltsraum gegangen, mir was zu trinken geholt. Patienten mitgenommen in dem Handlungsraum. Und dann sehe ich, dass es halt alles Schnittnarben waren. Also so ganz typische Selbstverletzungsnarben entlang der Unterarme und der Oberarme. Mhm. Und auch nicht nur so ein bisschen. Ich meine, wir haben das alle wahrscheinlich schon mal gesehen bei Leuten, wo das so ein bisschen angeritzt war. Das waren richtig tiefe Dinger. Und das waren teilweise auch richtige Krater. Also das müssen wirklich zentimeter tiefe Fleischwunden gewesen sein, die auch nicht versorgt wurden. Und nun ja, von einer Geschichte gezeugt haben, die auch echt nicht so ganz ohne war. Also, long story short, Patientin Borderline-Symptomatik, selbstverletzendes Verhalten über Jahre hinweg und so. Und das waren aber nicht die Narben, weswegen sie zu mir kam, sondern sie kam wegen Rückenschmerzen, die nach der Geburt anfingen. Und die Geburt war ein Kaiserschnitt. Und die hatte unheimliche Rückenschmerzen und sie hatte auch eine unheimliche Bewegungseinschränkung. Was sehr gut ging, war die Beugung nach vorne, kein Problem, runterbeugen, Baby hochheben, aber nach hinten ging gar nichts so. Wenn sie sich nach hinten, die kam gerade mal so in die gerade Haltung, weiter nach hinten ins Hohlkreuz oder so, ging gar nicht. Übelste Schmerzen unten im Rücken. Und da war auch die Strategie über die Kaiserschnittnarbe. Alles andere, fail, 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 Rücken, nichts machen, nichts tun, nichts passiert. Und am unteren vorderen Bauch, da war auf jeden Fall was rauszuholen, dass das dann halt losging. Mhm. Interessant, kurz noch dazu.
Okay, sorry.
Interessant, daran war irgendwie auch, als ich da an der Narbe zugange war, muss ich gestehen, dass ich irgendwie auch so eine tiefe Traurigkeit gefühlt hatte. Ne? Die Patientin hatte offensichtlich, und auch wie sie, hat sie selber darüber gesprochen, psychische Probleme, Depression, immer wieder Borderline-Störungen und so. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das eingebildet habe, aber ich hatte so den Eindruck, dass ich diese Emotion auch teilweise wahrgenommen habe während der Behandlung. Ob ich mich da so in Trance begeben habe oder ob das auf mich abgefärbt ist oder ob ich Emotionen schnüffeln kann wie ein Kampfmittelhund, weiß ich nicht. Eigentlich.
Ja, man sagt ja, Unterbauch ist sehr von Emotionen, Angst und Druck geprägt. Und wenn du da natürlich einen Eingriff und einen Schnitt hast und eine Narbe hast, dann bin ich bei dir, ist das, glaube ich, eine von vielen sensiblen emotionalen, körperlichen Stellen, die da eine Rolle spielen. Ich war jetzt gerade nochmal bei deinem Beispiel dabei darüber nachzudenken. Zum einen gab es diese tiefe Schnittwunden und zum anderen gab es diese Kaiserschnittnarbe. Mhm. Man macht es beim Kaiserschnitt ja so, dass man eigentlich am Ende des Tages, Vorsicht, Triggerwarnung, einen kleinen Schnitt im Bauch macht und dann reißt der Gynäkologe, die Gynäkologin die Bauchdecke auf. Und das klingt jetzt sehr martialisch, aber das hat den großen Vorteil, dass diese Einrisswunden viel besser und viel stressfreier wieder verheilen als eine Schnittwunde, weil bei einer Schnittwunde einfach sehr viele Strukturen glatt durchgesäbelt sind, sage ich jetzt mal etwas bildlich. Und bei diesen Risswunden hast du halt hier mal ein bisschen was abgerissen, aber dafür steht diese Struktur noch und auf der anderen Seite ist hier noch ein bisschen was über und dafür ist da eine kleine Lücke. Und das findet sich in dieser sogenannten Granulationsphase einfach viel schneller, viel besser und kann sich wieder besser verankern. Und deswegen ist das dieser klassische Vorgang. Und ich glaube auch, dass man durch diese tiefen Schnittwunden einfach viel mehr Gefahr läuft, sogenannte Keloidnarben oder hypertrophes Narbengewebe zu bilden, weil der Körper Höchstarbeit leisten muss. Und das Problem ist ja manchmal, dass der Körper dann irgendwann seine eigenen Heilungsprozesse nicht mehr so richtig kontrollieren kann und sagt, scheiße, ich weiß nicht genau, ob das nochmal wieder passiert. Ich baue jetzt einfach so viel da dran, dass das wieder stabil ist und dann gibt es ein überschießendes Narbenwachstum oder gegebenenfalls ein Narbenwachstum, was noch nach innen weitergeht, womit wir Therapeutinnen und Therapeuten auch immer viel zu tun haben, wenn du Narben hast, die oberflächlich vielleicht ganz cool aussehen, aber die nach innen hin Verwachsungen haben und Strukturen miteinander verbinden, die eigentlich frei gegeneinander verschieblich sein sollten.
Ganz genau. Gerade im Bereich der Viszera ist das echt ein großes Ding. Und zunehmend auch immer mehr im Fokus der Schulmedizin, kriege ich zumindest so mit, dass immer wieder gesagt wird, ja, bei den Problemen, da sollten wir eigentlich operieren, bei dem Bauchproblem, aber wir haben das ja schon mal gemacht und das ist alles verwachsen. Daher, wenn wir da jetzt nochmal wieder rangehen, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Und erlebt man unterschiedlich. Also manchmal stehen die Patienten dann halt irgendwie doof da und wissen irgendwie nicht, was los ist. Und dann kommt der Osteopath und sagt, ja, ja, alles verklebt, alles verwachsen und so weiter. Und die Chirurgen sagen, nee, gibt's nicht. Aber so gefühlt wird das immer wieder immer offener und immer mehr Zuspruch findet sich da und auch immer mehr, wie soll man sagen, Sensitivität von Chirurgen gegenüber solchen Problemen.
Weil wir haben das ja schon besprochen, ganz kurz noch als Einwurf dazu. In der Endometriose-Folge, also wenn Frauen Endometrioseherde im Bauchraum haben, Endometriose ist sehr schwer zu diagnostizieren. Es wird meistens durch eine sogenannte Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung, diagnostiziert und dann während der Diagnose auch schon werden die adhäsiven Strukturen, die sich durch dieses Endometriose-Gewebe, also so ein seröses, entzündliches Gewebe, was dann dazu führt, dass der Heilungsprozess die Strukturen aneinander klebt, dann wird das wieder getrennt, dann ist es erstmal wieder frei, aber ein paar Zyklen und Perioden danach, wenn sich dieses Gewebe wieder aufgerüscht hat und inflammatorisch wieder gezündet hat, dann ist es eigentlich wieder erneut verklebt. Und ich habe ein, zwei Patientinnen, die jetzt schon, ich glaube, 4 oder 5 dieser Laparoskopien hinter sich haben, um sich immer wieder quasi zu resetten. Das ist deren Art, mit diesen inneren Narben fertig zu werden.
Ja. Ja. Bei dem Thema inneren Narben, da gibt es eine sehr interessante Studie oder also mehrere interessante Studien, die von Susan Chappell gemacht worden sind. Ich glaube, du hast die auch mal irgendwo gesehen. Das ist eine Kanadierin, eine Masseurin, die aber irgendwann in die Forschung auch gegangen ist und die interessante Tierversuche gemacht hat, um zu zeigen, dass man halt eben mit frühzeitiger Intervention nach einer viszeralen OP den Verklebungen und den Narben vorbeugen kann und dafür sorgen kann, dass die ganze Darmpassage auch besser funktioniert. Wir waren mal zusammen in Berlin auf einer Konferenz und da war die zum Beispiel auch. Mhm. Also ich weiß, dass in den letzten so 10, 15 Jahren wurde die wegen dieser Studien immer rumgereicht auf allen möglichen Faszienkongressen oder Osteopathiekongressen und so weiter.
Ich bin deshalb in Erinnerung, weil einer aus dem Publikum aufgestanden ist und gegen Tierversuche gewettert hat.
Ja? Okay. Das weiß ich nicht mehr.
Woran, in der Osteopathie keine Tierversuche.
Ja. Woran ich mich erinnere, bei dem Workshop bei ihr, die hatte halt Grobi von der Sesamstraße auf dem Arm tätowiert, auf dem Unterarm und so. Und ich wusste, ich kannte so die Sachen von ihr und ich wusste, dass einer ihrer Co-Autoren immer krass gegen Triggerpunkte gehetzt hat, dass Triggerpunkte alle nur ausgedacht seien und irgendwas und so fort. Ne? Und da stimme ich natürlich nicht so ganz zu. Und ich Triggerpunkte vorlieblich mit Dry Needling behandle, also mit Akupunkturnadeln. Sie ist ja die Narbenfachfrau, hat einen Workshop dazu gehalten, ziemlich cool, wie ich fand. Und dann frage ich sie so am Ende, was sie denn von Dry Needling Behandlung bei Narben erhält. Und da war sie ganz angetan auf jeden Fall. Sie, ja, wenn ich das anderweitig nicht hinkriege, dann packe ich durchaus auch mal meine Nadeln aus. Und auf jeden Fall ziemlich coole Frau auch. Die hat sich so ein bisschen abgewandt, glaube ich, von dieser Narbenforschung, ist momentan sogar in die Politik gegangen. Also auch interessante Charaktere. So Feminismus ist irgendwie so ihr Ding. Oder sie will diese alten Strukturen aufbrechen, Forschung nur in Männerhand und so, weil sie da wohl irgendwie selber sehr viele Probleme erlebt hat und ein bisschen frustriert war. Zumindest scheint das so ein bisschen so rüberzukommen bei ihr. Mhm. Mhm. Naja, nochmal zum Thema. Also was sie gemacht hat, war Ratten, Tierversuche. Die Ratten wurden alle operiert. Also in einer Studie wurde vor allen Dingen so die Peritonealwand, das Bauchfell wurde so abrasiert, so angeraut und quasi so ein bisschen zum Bluten gebracht. Und dann wurden die Tiere wieder zugenäht. Und nach der Operation wurde eine Gruppe der Tiere dann behandelt von ihr. Und interessanterweise auch wurden die bei der Behandlung nicht anästhesiert. Also die waren wach und orientiert und sie hat die Ratten auf den Schoß genommen und den Bauchbereich mobilisiert. Also die Viszera hin und her geschoben, Bauch massiert und dort auch explizit nach dem Gefühl von Verklebungen gesucht und das halt versucht aufzulösen. So innerhalb nach 7 Tagen nach OP, meistens zumindest und teilweise auch sofort nach der OP über mehrere Tage lang. Und sie konnte zeigen, dass es erstens zu einer besseren Darmpassage kam und weniger zu einem Ileus, also einem Darmverschluss. Und dass sie halt auch sehr effizient die Verklebung vorbeugen konnte. Also ne, die Verklebung, die unweigerlich kommen, mal stärker, mal weniger stark nach so einer Operation, dem kann man vorbeugen mit einer frühzeitigen Intervention mit viszeraler Massage, Bauchmassage. Mhm. Und das ist ein Ding, so, das hat da anscheinend vorher noch keiner so richtig gemacht. Und dementsprechend haben alle auch Juhu geschrien, zumindest alle im Feld der manuellen Medizin. Und die Dame wurde rumgereicht und durfte überall Vorträge halten und auch zu Recht, wie ich finde.
Ja, interessant. Ja, stellt sich nochmal die Frage, wie definiert sich eigentlich eine Verklebung? Das ist immer so ein Wort, das bei Schulmedizinern so Fragezeichen oder Zornesfalten auf die Stirn bringt. Am Ende ist ja bei jeder Wundheilung quasi das Aussprossen dieser Fibrinfasern und der Umbau von immunologischen Granulozyten, Monozyten, die da irgendwie Gewebe wegphagozytieren, was da nicht mehr hingehört und so weiter und dann vielleicht da einfach liegen bleiben. Das ist ja sind alles Dinge, die im Körper an verschiedenen Orten Strukturen aneinander kleben, die eigentlich nicht aneinander gehören. So, ne? Und wir hatten es vorhin schon gesagt, es gibt einfach Gewebe oder es gibt Narben, die sind sehr kompetent gebildet und die funktionieren danach wieder relativ genauso, wie der Körper es eigentlich an der Stelle beweglichkeitsmäßig gedacht hat. Und es gibt einfach Narben, da kleistert sich alles Mögliche zusammen und da bildet der Körper dann einfach ein Überwuchs oder es entstehen einfach in der Umgebung adhäsive Strukturen beziehungsweise adhäsive Tendenzen von Geweben, die normalerweise irgendwie gleitfähig sein müssten. Und man muss immer bei jeder chirurgischen Intervention, die von außen stattfindet, auch mit bedenken, dass da durch sämtliche Hautschnitte oder Hautschichten parallel durchgeschnitten wird und man näht dann natürlich von außen das Ganze wieder zusammen oder verklebt es oder tackert das oder was weiß ich, was man da zur Verfügung hat. Und dann ist das Gewebe natürlich nicht so smart und sagt, ah, Schicht A kommt zu Schicht A und Schicht B zu Schicht B und Schicht C zu C, sondern es wird eigentlich alles Mögliche zusammen gekleistert erstmal, um erstmal überhaupt Ruhe in dieser Situation zu bekommen. Und das ist dann de facto auch nicht immer Schicht für Schicht wieder aufzuarbeiten und in jeder Schicht gleitfähig, sondern da geht es dann auch irgendwie darum, dem Körper die Kompetenz und die Elastizität im umliegenden Gewebe so zu generieren, dass diese Unverschieblichkeit an dieser Narbenregion einfach toleriert werden kann. So. Mhm. Und die Industrie ist auf diesen Trichter gekommen, dass damit gutes Geld zu verdienen ist und hat sich sowas wie Narbenroller, Narbensalben, ich weiß nicht, spezielle Honigtinkturen und sonstige Dinge überlegt, um eine geschmeidige Narbe und eine schöne, ästhetische und verschiebliche Narbe zu erzeugen. Davon halte ich persönlich gar nichts, weiß nicht, wie deine Meinung ist. Also ich habe als Physio da mir auch mal so einen Langnese-Honigtopf hingestellt und habe immer da rumgeklebt und erst ist es durch die Wärme immer so ein bisschen zuckrig feucht geworden und wenn dieses Wasser dann irgendwie weg war, dann hat es nur noch so ein bisschen gebappt und geklatscht und geklebt. Aber so richtig, richtig überzeugend war das für mich eigentlich nicht.
Ja. Was ich dazu noch anführen wollte, auch zu der Studie zur Narbenbehandlung, wenn man die Möglichkeit hat, als Physio oder als Osteopath oder auch als selber Betroffener oder wenn eure Liebsten und Bekannten betroffen sind, frühzeitig nach der OP anfangen, das Gewebe drumherum zu mobilisieren. Und ein Tipp, den ich mal bekommen hatte, von jemandem, wie hieß er, Willem Fourie, ein Lehrer von mir, der auch schon verstorben ist mittlerweile, sind mittlerweile einige Lehrer von mir, der hatte gesagt, frühzeitig, gerade auch bei viszeraler Operation, so einen Softball nehmen, ne? Also so diese Schaumstoffbälle, die man, was ich aus vom Spielplatz kennt oder von Schulunterricht oder sowas, die man gut eindrücken kann. und mit diesen Bällen sanft über das operierte Gebiet rüberrollen. Theoretisch schon kann man damit schon am selben Tag starten. Muss natürlich steril sein, steriles Tuch rüber, steriler Wundverband und da so langsam rüberrollen. Er sagte, also das stimuliert die Heilung und Neuaufbau von Gefäßstrukturen und so weiter. Und er sagte, die Idee dahinter ist unter anderem die von Hunden und Katzen, die sich ja auch die Wunden immer lecken, nicht nur um die Wunde zu reinigen, sondern halt auch eben zur Heilungsstimulation. Und so in dieser Intensität soll man sich das vorstellen, so sanft rüber schaukeln und dass man da halt eben die Heilung fördert, aber halt eben auch die Verklebung und weitere Vernarbungen in verschiedenen Schichten das auch ein bisschen inhibieren kann, hoffentlich.
Es wundert mich nicht, dass man, wenn man Lehrer von Klass ist, ein kürzeres Leben hat, auf jeden Fall. Und Vorteil von diesen Anwendungen, die du ja gerade genannt hast, ist natürlich auch, dass sofort die Sensibilität wieder geschult wird, das Nervensystem wieder ein bisschen stimuliert wird. Das ist ja ähnlich wie das Arbeiten mit so einem Igelball, was ja auch gerne zum Beispiel nach Schlaganfällen und Halbseitenlähmungen und Missempfindungen und sowas genutzt wird, um wieder so ein bisschen Sensibilität in die Strukturen zu bekommen. Das kann man mit so einer Narbe natürlich auch machen. Es wird aber auch immer diskutiert, soll man das Ganze jetzt erstmal in Ruhe lassen oder soll ich sofort ranballern, wie Hasso an Pansen, um dem der Narbe zu zeigen, wer hier Boss im Haus ist.
Und besser da
gibt's von mir ein klares, kein Plan, lass es erstmal lieber 14 Tage ruhen. Ich habe tatsächlich nämlich auch schon Narben gesehen, die gereizt worden sind, mechanisch bewegt worden sind oder die bearbeitet worden sind und sich dann nochmal entzündet haben und dann hast du die Kacke nämlich richtig am Dampfen.
Das
willst du auf keinen Fall haben. Und von daher beschäftige dich mit der Narbe, das finde ich schon ganz gut. Ich glaube, das kann man so sagen, aber geh noch nicht sofort in die aufs Ganze. Ab wann würdest du sagen, gehst du an solche Narben dran? Also sagen wir mal 10 bis 14 Tagen ist Nahtmaterial am Start, wenn es genäht worden ist, dann wird das Nahtmaterial weggenommen. Dann hat man ja als Therapeut eigentlich immer noch genug zu tun mit anderen Dingen drumherum und mit anderen Mobilisationen. Ich glaube, ich würde da erstmal ein paar Monate ins Land ziehen lassen, bevor ich mich da richtig intensiv an die Narbe begebe. Also man kann da schon mal draufgehen und so, alles gut, aber jetzt so richtig mobilisieren würde ich das erstmal später.
Also meine Sicht aufgrund der Forschungslage, die ich da angeführt habe, zumindest was ich da so kenne, ich kenne da jetzt auch nicht alles, ist schon da frühzeitig ranzugehen, aber mit Katzenzungen-Style. Ne? Also wirklich easy ran und das lohnt sich schon, da frühzeitig ranzugehen. Aber das ist halt auch, bei mir selber, bei meiner letzten Unterarmnarbe, war ich da auch ein bisschen mit zu viel Sportsgeist am Anfang dabei. War jetzt kein großes Problem, aber war dann doch ein bisschen mehr Reizung als notwendig. Und da muss man echt schauen. Und
wie hast du die Reizung gemerkt?
Ein bisschen gerötet, ein bisschen geschwollen. So.
Ja. Also das nennt man dann eine hypertrophe Narbe. Also es gibt so atrophe Narben, das sind so eingezogene Narben, die eher nach innen ziehen. Und hypertroph ist halt, wenn mehr Gewebe angebaut wird, als eigentlich benötigt wird. Und das ist meistens das Signal vom Körper, ach krass, hier passiert jetzt gerade so viel, ich muss noch mal ein bisschen was draufpacken, damit ich auf jeden Fall safe bin.
Genau. Und so, wenn die Fäden entfernt sind, Nahtmaterial, auch dann kann man aus meiner Sicht mit etwas leichterer Intensität, aber immer noch wirklich im super entspannten, ganz sanften Bereich, kann man da rangehen. Und nun ja, die ganzen alten Narben, die wir meistens in der Praxis sehen, ob wir das jetzt so gezeigt bekommen und ja, hier machen wir meine Narbe wieder flott, oder ob wir halt nach anderen oder in der Anamnese hören, ja, ich hatte auch mal eine OP hier und eine OP da. Danach fragen wir ja beide auch meistens während der Anamnese. Uns die dann angucken und beurteilen, ob die vielleicht ein Problem sind oder nicht. Dann kann ich mir vorstellen, gehst du ja ähnlich wie ich auch manchmal recht intensiv zugange.
Ja.
Mit ordentlich Hauruck dabei. Ne?
Ja.
Und ich hatte vorhin das Dry Needling angesprochen, wo man halt mit Akupunkturnadeln um die Narbe herum kleine Einstiche macht und die Nadel auch hin und her bewegt und verschiedene Schichten macht, Augenblick drin lässt und dann vielleicht auch den Bereich, also wenn es jetzt am Arm ist, den Arm bewegen lässt. Und eine sehr beliebte Methode, die du mit Sicherheit auch anwendest, ist auch das Schröpfen, weil ich denke immer, wenn es bei einer Sache Sinn macht, dann durchaus auch bei so einem Narbengewebe, wo wir wissen, verschiedene Schichten wurden durchschnitten, vielleicht nicht wieder ganz flott zusammengewachsen. Druck von außen oder Zug von außen, besser gesagt, dass es auch mal rausgezogen wird, gerade bei diesen eingezogenen Narben. Ne? Und dann mit ein bisschen aktiver Bewegung dabei, da passiert dann so einiges. Das sollte man aber absolut wirklich nur dann machen, wenn die Wundheilung komplett durch ist und auch schon so das Bindegewebe drumherum fest ist. Dann kann man dabei gehen. Ich sage jetzt mal so ganz grob 6 Monate oder sowas.
Was ich noch sagen wollte, auf keinen Fall an irgendwelchen Krusten kratzen und die versuchen abzupiddeln, um da die Narbe zu freimachen.
Das kannst du beim Fernsehen bei dir selber machen, aber nicht bei deinem Patienten.
Alles, auf keinen Fall das tun. Und ich persönlich bin tatsächlich kein großer Fan vom Schröpfen, obwohl ich das Prinzip und die Idee des Schröpfens super finde. Ich habe aber kein Schröpfglas bei mir in der Praxis.
Kannst du nicht leisten.
Ich habe meine good old hands und ich versuche einen Unterdruck beziehungsweise einen Zug über Zugtechniken einfach auf der Narbe zu geben. Und ich habe von Luis, unserem ehemaligen Dozenten an der Osteopathie-Schule in Deutschland, mal eine Technik wahrgenommen, die mir sonst in der Ausbildung niemand gezeigt hat, aber die hat er mal bei der Behandlung einer Mitschülerin angewandt. Und die habe ich mal selber ausprobiert und die war ziemlich effektiv. Und zwar hat er quasi seine Hände zu Handkanten oder zu flachen Händen geformt und mit seinen Handkanten die Narbe rechts und links flankiert, dann Gewebe angehoben, wo die Narbe dann dazwischen war und dann quasi eine gegenläufige schnelle Bewegung macht, wie so eine Manipulationsbewegung. Ja? Also du hast Zug, du hast Kompression an der Narbe und dann gibst du unter der Kompression so einen schnellen Impuls in eine gegenläufige Bewegung.
Interessant.
Und sorgt dann dafür, dass darunterliegendes Narbengewebe einfach oder verschiedene Schichten dann wieder einreißen. Also die Narbe war danach wieder leicht durchblutet, aber bedeutend verschieblicher als vorher. Mhm. Was jetzt keine Handlungsanweisung für alle Narbenbehandlungen sein soll. Das ist nur ein Beispiel. Aber bei ganz alten Narben, die so nach innen gezogen sind, um da wieder ein bisschen ein Spiel reinzubringen, macht das Ziehen nach außen, sprich ein Schröpfverhalten, aber dann auch das adäquate Handling durchaus Sinn. Beim Schröpfen hasse ich so ein bisschen, wenn ich diese ganzen Videos auf Social Media immer sehe, wenn Leute stolz sind auf ihre blutunterlaufenden Kreise hinten am Rücken. Das finde ich immer albern, weil das ist für mich schon so ein intensiver Puls. Da gibt's so viel Einblutung, da liegt dann wieder so viel Eiweiß im Gewebe rum, so richtig Game Changer ins Positive kann ich mir das nicht vorstellen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Ja, kann ich auch ein bisschen verstehen. Wird ein bisschen übertrieben auf jeden Fall. Diese Woche bin ich auch belabert worden von jemandem, der unbedingt blutig geschröpft werden wollte oder gesagt hat, ey, ja, mein Mann zeigt mir immer hier diese Videos aus Istanbul, der macht da Pilgern alle dahin. Sie müssen das auch machen, Sie müssen das auch machen. Und ich habe sowas durchaus auch schon mal gemacht, habe aber da den Vorteil nicht gesehen, außer dass es ein deutlich stärkerer Placebo-Effekt noch ist, weil es ja auch noch mal invasiver ist. Mal gucken.
Es sind Adalas quasi.
Adalas, genau. Ja. Schröpfen des Portemonnaies vielleicht auch noch.
Also, wo ich mir immer so ein Schröpfglas wünsche, und da gibt es, glaube ich, auch so ganz kleine, ist für die Behandlung der Ferse von unten drunter, weil da ist so wenig Haut, die man greifen kann. Und da würde ich ganz gerne manchmal diese Strukturen unter dem Calcaneus, die würde ich ganz gerne mal weg vom Calcaneus bringen. Und da habe ich manchmal Schwierigkeiten, einen richtigen Ansatz zu haben. Und ich glaube, da habe ich mal so eine Art Pistole gesehen, die so einen ganz kleinen Schröpfkopf hatte. Mhm. Und das wünsche ich mir zum nächsten Weihnachten auf jeden Fall.
Habe ich alles da.
Digga, wünsche ich mir von dir zu Weihnachten.
Kein Ding.
Stark.
Ja. Was ich auch ein paar Mal erlebt habe, sind Narben, die eigentlich gar nicht unbedingt von außen sichtbar sind, weil es stumpfe Traumata gewesen waren. Blunt Force Trauma, wie die Amerikaner so sagen. Und da habe ich auch so ein paar Fälle gehabt. Einmal eine Dame mit Fußschmerzen und der Fuß wurde behandelt, Einlagen, anderes Schuhwerk, Physio, FDM-Leute haben am Fuß rumgedrückt. Und ich war halt irgendwann auf mir das Bein angeguckt, Unterschenkel, und da war halt voll die Delle im Schienbein drinne, also hauptsächlich in der Muskulatur, in der Tibialisloge, auch so ein ganz bisschen an der Kante zum Knochen.
Und nach innen oder nach außen?
Nach innen gedellt. Mhm. Genau, hatte halt ein stumpfes Trauma. Ich glaube, es war irgendwie so ein Sturz an der Treppenstufe abgerutscht und volle Kanne mit dem Schienbeinmuskel auf die Treppenkante gestürzt. Kannst dir vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Und Katze. Das war auch schon Jahre her und hatte sich halt dann fortgesetzt von dieser verdichteten, verknuddelten Stelle runter bis in den Fußschmerzen gemacht. Und da ging es halt bei der Behandlung bei mir dann auch hauptsächlich darum, die Muskulatur da drumherum frei zu rubbeln, zu knautschen und zu lösen, zu ziehen, sodass da halt wieder reichlich Bewegung drinne war im ganzen Schienbeintrakt in dem Compartment und auch die Sehnen, die im Fuß gelandet sind, dann wieder frei laufen konnten. Und das hat in dem Falle sehr gut funktioniert. Also auch da gerne mal schauen nach diesem stumpfen Traumata. Und da muss ich ja nochmal beipflichten, wenn man so diese oft oder teilweise übertriebenen Schröpfnarben sieht oder diese Schröpfverletzung, diese Einblutung dort, auch sowas kann theoretisch in einigen Fällen dazu führen, dass man da Probleme kriegt. Ja, also auch da Verletzungen im Gewebe innen drin, man sieht das oft nicht von außen oder man kann es von außen nur ertasten. Auch das kann zu ganz ähnlichen Situationen und Problemen führen, wie die Narben, die wir von außen durch Schnittwunden oder Verletzungen sehen.
Mhm. Ähnliche Thematik hat man hin und wieder ja auch mal auf der Bank, sind Verbrennungs- oder Verätzungsnarben, ja, die meistens sehr großflächig sind und entweder relativ, ja, wie soll ich das beschreiben, diffus verheilen, also die Hautoberfläche ist nicht mehr so glatt wie an den nicht verbrannten oder verätzten Stellen, sondern es sieht aus wie so ein welliges Gewebe, als ob das irgendwie, als ob einer mit einem Tintenkiller da so ein bisschen auf der Haut rumgearbeitet hätte. Und in diesem Prozess kann es ja auch durchaus zu Kontrakturen führen, wenn du das beispielsweise in einer Beuge am Arm hast, eine Ellenbeuge oder so weiter, dass es dann hinterher dazu regelrecht führt, dass der Arm nicht mehr richtig konkret gestreckt werden kann. Und solche Narben sind dann meistens auch noch extrem lange, extrem sensibel, sodass du das gar nicht richtig behandeln kannst. Also da gilt es dann erstmal darum, irgendwie zu versuchen, das möglichst schmerzfrei zu gestalten. Da würde ich auch eher immer indirekt arbeiten und versuchen, eine super Versorgungssituation herzustellen und dann vielleicht auch mit Katzenpfötchen, Händen zu versuchen, ganz langsam Stückchen für Stückchen da weiterzukommen. Aber da jetzt irgendwie ein Schröpfglas draufzusetzen oder sowas, das wäre natürlich völliger Bullshit. Solltest du aber eine Situation finden, wo das Ganze schmerzfrei ist, dann würde ich da zum Beispiel, wenn das richtig ausgestanden ist, auch richtig kräftig drangehen, querdehnen, richtig faszial dehnen über mehrere Minuten, um das zu halten, um dann so langsam Millimeter für Millimeter da wieder ein bisschen Länge reinzubekommen. Also ja, da gilt es dann ja immer, den adäquaten Reiz zu setzen, sodass du das Gewebe nicht erneut schädigst, aber dass du so einen Impuls setzt, dass das Gewebe danach ein Ticken weicher oder beweglicher ist einfach. Mhm.
Ich hatte auch ein paar richtig große Verbrennungsnarben, so Motorradunfälle, Verkehrsnarben und so weiter, wo ich mich daran erinnere, dass ich an einem Oberschenkel auch einmal mit einem Flossband gearbeitet habe, also diese sehr straff elastischen Gummibänder, und rumgewickelt, um das ganze Narbenmaterial fest angezogen und dann halt immer so Bewegungen machen lassen und plopp, plopp, knack, 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 hatte ich da einmal bei einem Kurs, den ich gegeben hatte, eine Teilnehmerin, wo wir das gemacht haben, das hat echt nochmal fürchterlich laut geknackt und hat sich da einiges noch gelöst, auch nach einer wirklich alten Narbe, die muss also 5 bis 10 Jahre oder vielleicht sogar noch älter gewesen sein. Auch da mit diesen Flossbändern haben wir ja auch eine Mischung aus so Scherkräften im Gewebe, Kompression, an anderer Stelle vielleicht auch Traktion und auch, wie ich finde, immer interessant halt diese aktive Bewegung nochmal mit da rein. Ne? Dass wir nicht nur Wirkkräfte von außen haben, sondern auch Wirkkräfte von innen. Ne? Anspannung des Muskels, Widerlager in der Faszie und auch da kann man manchmal noch ein paar Sachen rausholen.
Yes. True Story. Ja. Dann hast du noch zum Abschluss so ein paar Narben, wie zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, das sind so ganz besondere Narben auf der Herzmuskulatur, die dann im Zweifel ein Problem für die Reizweiterleitung von Nervenimpulsen sind, sodass das Herz dann irgendwie überbrückt werden muss oder man muss sich mit dieser Narbe arrangieren oder du hast ganz besondere Narben auf der Bindehaut oder auf der Hornhaut. Ich hatte mal eine Sportverletzung, wo ich einen Sehfeldausfall von einem Auge hatte und kurzfristig dachte, damit muss ich jetzt den Rest meines Lebens leben. Glücklicherweise stellte sich das nur als Netzhauterschütterung raus, aber da gibt es tatsächlich auch durch diverse Traumen einfach Narbenbildung, die dann da genannt werden, wo ich jetzt als Osteopath sagen würde, das gehört in schulmedizinische Hände.
Ja.
That's that. Ja. Also, und dann gibt es noch, man kann sich Narben natürlich noch von so vielen anderen Gesichtspunkten anschauen. Du hast
richtig
Narben oder Wundheilungsstörungen, zum Beispiel bei Grunderkrankungen wie Diabetes Typ 2, wo du diese Narbenheilung gar nicht mehr so richtig gut hinbekommst. Und dann gibt es da diese offenen Beine. Dann gibt es die Leute, die viel saufen und viel rauchen, die Wundheilungsstörungen, Narbenprobleme bekommen und so weiter und so fort. Am Ende, glaube ich, macht es abermals wieder die Erfahrung aus, wenn du und ich eine Narbe sehen, haben wir ungefähr ein Feeling mit der Geschichte dahinter. Wie alt ist diese Narbe? Wie sieht die Narbe aus? Haben wir das Gefühl, dass wir jetzt einen Einfluss darauf nehmen können? Können wir die zu so einer Situation bringen, dass der Mensch davon profitiert, oder lassen wir die Situation einfach so, wie sie ist und kümmern uns um andere Themen, weil die vielleicht vorrangiger sind. Nichtsdestotrotz behandle ich Narbengewebe wie andere Gewebe auch. Also da mache ich jetzt keinen Tanz um den Blocksberg drum, bevor ich da dran gehe. Ich fühle erstmal, ich mache mir einen Überblick, verschaffe einen Überblick über die Verschiebeschicht, über ob es warm, kalt, hart, rigide, erhaben, eingezogen oder sonst wie ist und versuche dann demnach adäquat zu handeln, so wie wir das alle gelernt haben.
Ja. Und ich finde, dass Narben auch ein ganz schönes Lehrstück sind für Anfänger, zu schauen, okay, welche Schicht kann ich in welche Richtung frei bewegen oder wo finde ich eine Barriere im Gewebe? Kann ich sie hochziehen? Kann ich sie verdrehen? Kann ich sie nach kranial, medial, lateral und so weiter schieben? Oder in welcher Tiefe ist das auch? Oberflächlich sind Narben ja auch manchmal echt gut, sehen die wirklich gut aus. Habe ich zuletzt öfter gesehen von Leuten, die Narbe schön gepflegt hatten, mit Narbencremes nämlich. Da in der Tiefe drunter, da saß es aber manchmal dann doch noch ganz schön heftig. Und von daher nicht auf den Blick verlassen, sondern geht da schön mit euren Händen bei.
Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge nochmal gelesen, dass man so bei oberflächlichen Schürfwunden durchaus weniger als im Volksmund eigentlich gedacht nicht so sehr das Ganze trocken an der Luft halten soll, sondern in einem gesäuberten, desinfizierten, feuchten Milieu unter einem Pflaster, weil dann sezerniert das zwar noch und dann granuliert es noch ziemlich lange, aber das ist genau dieser adäquate Heilungsprozess, der dazu führt, dass wir hinterher weniger Narbengewebe haben.
Okay.
Wenn es dir völlig wurscht ist, dann lass es an der Luft trocknen und dann fällt irgendwann die Kruste ab und dann hast du erstmal da wieder eine weiße Stelle. Und jetzt ist es auch nicht so, dass du über jede Wunde einfach ein Pflaster drüber klebst und danach hast du da keine Narbe. Also it always depends as usual, aber insgesamt ist ein feuchtes Milieu gar nicht so verkehrt, um Narbenbildung vorzubeugen. Aber das große Aber, es muss natürlich auch steril sein, sonst könnte sich unter so einem feuchten Milieu natürlich auch einen großen Haufen Mist entwickeln.
Richtig. Okay, ja, es gibt immer wieder noch einiges mehr dazu zu sagen, aber das sind soweit unsere Arten, wie wir mit Narben umgehen. Frühzeitig, mittelfristig oder spät, je nachdem, wie unsere Patienten uns die Narben zeigen.
Alright, klasse. Wir brauchen neue Getränke.
Kurzes Päuschen. Wir hören
uns gleich wieder. Salut.
Ciao, ciao. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Chakalaka, zurück aus der Pause. Wir haben noch zum Thema Narben ein bisschen Buchmaterial oder was zu lesen. Und zwar bin ich über Kolleginnen darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine Osteopathie-Kollegin namens Michaela Liedler mal ein Konzept entwickelt hat. Mal ist gut, ich glaube, damit ist sie gerade ziemlich on the run. Und auch ein Buch geschrieben hat über das sogenannte Liedler-Konzept, was sich mit der Behandlung von Narben beschäftigt. Und eine Kollegin von mir, die jetzt eine osteopathische Praxis ganz neu aufgemacht hat, hat sich komplett diesem Thema Narben gewidmet und auch diese Fortbildung gemacht und sagte mir, etwas vereinfacht, ich werde dem Ganzen wahrscheinlich mit dieser Aussage nicht gerecht, aber um sich mal ein erstes Bild zu machen, wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel eine Schnittnarbe bei einer Operation immer ein invasives, nach innen gehendes, nach innen ziehendes, drückendes, schneidendes Moment ist, dann versucht man nach dem Liedler-Konzept immer gegenläufig zu arbeiten. Das heißt, immer rein, immer rausziehen, immer öffnen, immer weiten, um einen Gegenimpuls zu setzen. Und das wird in diesem Buch auf verschiedene Arten und Weisen wohl dargestellt und da gibt es auch eine Fortbildung zu. Ja. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, aber wir verlinken es mal in den Shownotes.
Darf ich anmerken, dass ich immer so leicht skeptisch bin, wenn Leute ihr Konzept nach ihren Namen benennen?
Ja, das darfst du gerne. Ich finde es auch ein bisschen crazy, aber naja gut, es scheint bei einigen Menschen, die ich durchaus schätze, Anklang gefunden zu haben. Aber ich finde es auch ein bisschen... Ja. Unkreativ, sagen wir es mal so. Ja.
Wobei ich nichts dazu sagen kann, ob das gut oder ob das schlecht ist. Aber
peritoneale Adhäsion, fasziale Behandlung nach dem Liedler-Konzept. Ja, das ist nochmal ein Buch, was ich hier zu diesem Thema outen wollte.
Ja, da möchte ich kontern. Ich hatte vorhin dieses eine Fallbeispiel mit der Kaiserschnittnarbe und meinem damaligen Kollegen genannt. Der Kollege ist auch in die Autorenschaft gegangen, hat auch ein Buch geschrieben, hatte nämlich seine Bachelorarbeit zu dem Zeitpunkt damals geschrieben und war so ein bisschen auf dem Feldzug gegen die Kältebehandlung nach Operation, dass wir halt auf frische Narben im Krankenhaus erstmal Kälte draufpacken, weil das nämlich zu einer schlechteren Wundversorgung und zu einer schlechteren Heilung beiführt. Und das Buch heißt Narbentherapie und es ist von Nils Bringeland, meinem guten alten damaligen Kollegen aus Hannoveraner Zeiten, geschrieben worden, den ich hiermit grüßen möchte.
Alright.
Natürlich das bessere Buch.
Wahrscheinlich das schlechtere Buch, weil du es vorgestellt hast, aber wir verlinken mal beide in unseren Shownotes.
Ja.
Wir sind nochmal darauf angesprochen worden, wir sollten mehrere Sachen mal immer unten verlinken. Wir versuchen es.
Wir versuchen es, genau.
Alright, lass mal ein bisschen Mucke machen, mein Lieber.
Ja, genau, bevor du jetzt deine Songs sagst, den ersten Song, den du draufpacken willst, ist Scar Tissue von Red Hot Chili Peppers.
Nee. Hab ich den extra mir vom Munde abgespart.
Hatte ich den schon mal draufgepackt?
Nee, du hattest doch mal gesagt, irgendwas von Chili Peppers. Oder ich hab's schon mal draufgepackt. Ich weiß es nicht. Sein. Auf jeden Fall, Scar Tissue ist schon, bietet sich natürlich an. Ich habe noch mal im Kopf zweimal um die Ecken gedacht und habe mich an einen meiner Lieblingsfilme Scarface erinnert. Und da packe ich von Paul Anchman Scarface Push It to the Limit auf unsere Musikantenknochen-Playlist zu finden auf Spotify, ansonsten selbst zu erstellen auf unsere Playlist. Und ansonsten habe ich zum Thema Narben und Blutung nochmal ein bisschen über das Wort Bleed gegrübelt und von der Band Jimmy Eat World den Klassiker Bleed American rausgepickt, den packe ich auch auf die Playlist, ein Song über Stärke und Widerstandsfähigkeit und wenn man sich so sieht und anschaut, was sich da reckt in Amerika, was da für politische Themen jetzt so langsam wieder auf die Agenda kommen und welche Menschen da wieder sich emporkriechen, ein Song, der an Aktualität nicht zu überbieten ist.
Mein erster Song ist von der Band The Knife mit dem Song Heartbeats. The Knife, Schneiden, Chirurgie, dies, das.
Okay, danke für diese kreative
Ja, jetzt Erklärung. Komm. Wir wollen es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen.
Okay.
Der zweite Song, quasi auch schneidend von GZA, The Genius Swordsman. Schöner, mystischer Song, so richtig diese Mitte der 90er Wu-Tang-Mystik. Der Typ wäre jetzt eigentlich in 2 Wochen in Hamburg aufgetreten mit einer Funk- und Soul-Band und hätte sein legendäres Album Liquid Swords wieder performt, aber das ist einfach mal so abgesagt worden. Verdammte Kiste. Ich hatte schon Tickets. Guck wieder in die Röhre. Schon zum wiederholten Mal immer, wenn ich mir irgendwelche Sachen reinziehen will.
Dafür ist Wu-Tang leider auch bekannt, dass sie halt kurzfristig irgendwie keine Kapazität haben.
Zu viel gekifft.
Ja, wahrscheinlich. It is. Wir rappen unsere Folge auch ab und zwar mit einer Chain und zwar mit einer osteopathischen Kette und zwar musst du die lösen. Und rückwirkend würde ich doch ganz gerne mal hören, wenn ich mir in Indien den Magen verdorben hätte und mir nach dieser Flugreise krass den Ischias verzerrt hätte und starke Rückenschmerzen haben würde, wie würdest du da eine Kette rausbauen?
Den Magen verdorben? Ich finde ja, wir könnten mal versuchen, unsere Ketten ein bisschen vielleicht anders zu betrachten oder anders aufzubauen. Nicht immer nur so von A nach B, Ursache, Folge oder irgendwas, sondern situationsgebunden, Magen verdorben. Eine Sache, die ich immer im Hinterkopf habe, ich weiß nicht mehr genau, wann ich die wo gehört habe, aber irgendwo, als ich mich immer mit ganz vielen Studien beschäftigt habe zum Thema Bandscheibe, ist, pass auf, Magen verdorben. Richtig Druck aufgebaut beim Übergeben. Ich weiß nicht, wann du dich zuletzt mal übergeben hast, aus irgendwelchen Gründen auch immer.
Weiß ich aber, auch nicht, ehrlicherweise.
Weißt du nicht?
Nee.
Ja, okay. Ich habe mich vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich musste mich einmal übergeben wegen eines Magen-Darm-Infektes, wegen eines richtig verdorbenen Magens auch. wenn man das mal bei nüchternem Kopf hat und nicht irgendwie unter Stromeinfluss oder sowas, dann merkt man auch, wie viel krass viel Druck da aufgebaut wird, bis du die ganze Suppe wieder nach oben gepeitscht kriegst, durch die Speiseröhre gedrückt kriegst. Und lange Story, aber was mir dazu immer gesagt wurde, der intrathorakale Druck, also wenn man so Druck aufbaut, und der intraabdominelle Druck, also im Bauchraum, wenn sich da alles zusammenkrampft und alles nach oben oder nach unten rausdrückt, ist gleich intradiskaler Druck, also der Druck, der auch innerhalb der Bandscheibe herrscht. Also die Bandscheibe ist ja sehr fest, aber ja doch auch elastisch und flüssig auf eine Art und Weise, zumindest innen drin. Und dann kann es passieren, wenn man so viel Druck aufbaut im Brustkorb und auch im Bauchraum, dass man halt auch in den Bandscheiben ziemlich viel Druck aufbaut. Und zack, hast du eine Protrusion, eine kleine Vorwölbung, und die drückt dir auf den Ischiasnerv und du hast einen fettpositiven Lasé.
Okay.
Findest du gut?
Die Hypochonder in unserem Podcast hat sich nie wieder übergeben und denken sich jetzt, oh Gott.
Doch, keine Bulimie.
Meine Bandscheibe wird mich verraten, wenn ich zu viel saufe. Ja, okay, nehme ich. Also Druckverhältnisse haben natürlich auf verschiedenen Ebenen Einfluss und finde ich eine kreative Lösung. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und wünsche ein frohes Honigessen, Honig auf die Narben packen und immer schön flexibel und elastisch bleiben in allen Narbenregionen.
Bis zur nächsten Episode im Knochenjob-Podcast. Vergesst nicht, unsere Show zu bewerten, uns eine Rezension zu geben und uns auf Social Media, auf Instagram @Knochenjob-Podcast zu folgen. Thank you.